Börsenradio Network AG.
Nutzen Sie die Chancen der Zukunft. Der von Tobel Channel.
Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
Und aus dem Börsenradio Studio grüßt Peter Heinrich. CES. Was bleibt hängen oder was ist nur Show? Auf der CES Anfang Januar war wieder alles. AI, Robotik, Chips, Autos mit Assistenten. Nvidia hat die Messe mit einer sehr breiten Plattform-Story eröffnet, inklusive neue Roadmap und Physical AI drumherum. Thomas, was war denn auf der CES für dich ein echtes Signal und was war eher so Messe-Nebel?
Drei große Dinge. Zum einen, wie du gesagt hast, Nvidia nutzt die Messe immer am Jahresanfang, Jensen Huang, um da ordentlich auf die Buschtrommel zu hauen und auch ganz klar Agenda-Setting fürs Jahr zu machen. Klar, alle Journalisten, alle Medienvertreter hängen daran, auch die Analysten dann. Und Agenda-Setting ist ganz wichtig. Letztes Jahr hat er unter anderem auch das Agenda-Setting gemacht für agentisches, also Agenten, Agent AI. Das ist ja auch sehr gut gelungen, dass Agenten jetzt breiten Einzug finden, einfach in die Arbeitswelt dann, vor allem in die, sagen wir, White-Collar-Arbeitswelt, das heißt in die Büroumgebungen. Und jetzt dieses Jahr steht ganz stark im Mittelpunkt eben das Thema Physical AI, das heißt bei uns auch so ein bisschen mit Industrie 4.0, Robotik, Automatisierung gemeint. Das ist aber zu kurz gegriffen, also nur quasi an den Maschinenbau zu denken, sondern die AI wirklich in physische Geräte bringen. Du hast auch das Stichwort Auto genannt. Diese Verbindung war oder ist das große Thema für dieses Jahr, großes Thema auf der CES, auch mit den Autoherstellern. Und das dritte große Thema, China, stark aufgeschlagen, auch mit dem Thema eben humanoide Roboter, also die chinesischen Unternehmen breitflächig wieder auf der CES vertreten, spielen das Thema jetzt aus, dass sie die künstliche Intelligenz eben in sämtliche Geräte einbauen. Ja, und dann sieht man auch, wo die Tendenz hingeht, wie wir jetzt quasi eingehaust werden. Auf der einen Seite Nvidia, die quasi die jetzt auch als Open Source wieder, das heißt frei verfügbar zum Download fürs autonome Fahren oder für die Robotik, die Software bereitstellen, die Umgebungen dann, ja, und die Chinesen, die es dann einsetzen und bereitwillig auch mit ihren Open Source Modellen. Und da schauen wir ein bisschen, wir Europäer und insbesondere Deutschen, ein bisschen alt aus, weil wir solche Modelle nicht hinbekommen, dann sollten wir sie wenigstens nutzen, also runterladen und nutzen. Und da stehen wir eigentlich auch nicht so gut da,
Bis auf wenige Unternehmen, okay, das erfahren wir dann gleich. Steigen wir ein bisschen in die Tiefe ein. Nvidia und Siemens. Industrie trifft KI. Was ist da wirklich dran? Was ist neu? Wir haben es ja eigentlich schon gehört. Siemens und Nvidia haben auf der CES ihre Partnerschaft ausgebaut und sprechen ziemlich groß von einem Industrial AI Operating System, also von einer KI-Fabrik sozusagen, plus Digital Twin Composer, der dann eigentlich schon ab Mitte 2026 kommen soll. Was ist für dich der Moment, wo Industrie-KI von PowerPoint in den Einkauf rutscht oder bleibt erstmal Pilotprojekt Roman?
Nein, also ich glaube, beide Unternehmen, die sich da quasi gefunden haben, das ist auch ein Punkt von Jensen Huang von Nvidia, dass Nvidia sehr stark ist in den sogenannten Industry Verticals, das heißt in den Industriesektoren. Also sprich, er pickt sich da auch raus, dann wie im Bereich Industrie eben Automatisierung eine Siemens, weil Siemens ist der Weltmarktführer für Automatisierungslösungen, also schon lange über die letzten 30, 40, 50 Jahre die sogenannten Simatic-Steuerungen, die in sehr vielen Maschinen verbaut sind. Diese Steuerungen liefern ja Daten. Das heißt, Siemens hat eigentlich in diesem ganzen Maschinenpark, die sie über die letzten 50 Jahre ausgerollt haben, ja einen irren Zugang zu Daten. Und das ist natürlich jetzt kostbar. Wir wissen ja alle von den Sprachmodellen, mit dem Absaugen von Wikipedia und von allem, was im Internet verfügbar ist, wie kostbar Daten sind, um aus diesen Daten lernen zu können. Was Nvidia wiederum hat, ist Rechenpower, sind die Chips und ist ihre CUDA-Software-Plattform. Was Siemens auch an den Tisch bringt, was viele nicht wissen, Siemens hat in den letzten Jahren ja mit den IPOs von Siemens Energy und Siemens Healthineers, mit dem Geld, was sie eingenommen haben, ist auch auf große Shoppingtour gegangen und hat Softwareunternehmen aufgekauft, unter anderem eines, da sind sie neben zwei amerikanischen Unternehmen, reinrassigen Unternehmen wie Synopsys und Cadence, die im Bereich auch Chip-Software, also Chip-Simulationssoftware hat Siemens dort auch eine Übernahme vor einigen Jahren getätigt, sind sie, da gehören sie zu den Top 3en. Und mit dieser Software ist es möglich, sogenannte digitale Zwillinge zu bauen. Was ist ein digitaler Zwilling? Ein digitaler Zwilling ist, dass man sagt, bevor man eine Fabrik physisch baut oder jetzt zum Beispiel auch das Thema Fusionsreaktoren, die ja jetzt in Deutschland mehrere da quasi sich in Entwicklung befinden, dass man quasi im Labor, und das heißt jetzt digital, damit schon arbeiten kann und viel schneller experimentieren kann. Das ist der digitale Zwilling. Also bevor man eine Fabrik baut, das direkt digital zu simulieren und zum Beispiel die immer wieder vorgeführt von Jensen Huang, Nvidia, das Hauptquartier, gibt es als digitaler Zwilling. Und viele Produktionsstätten und Dinge, die Nvidia macht, gibt es als digitale Zwillinge. Also das heißt, diese Paarung macht sehr viel Sinn. Auf der einen Seite Rechenpower, Software-Know-how, AI-Know-how. Auf der anderen Seite mit Siemens diese digitale Zwillinge-Know-how, Software und auch den Zugang in die Maschinensteuerung, in die realen Daten. Also da könnte man oder kann man mit Fug und Recht sagen, und ich glaube, Siemens gehört eben dazu, Siemens gehört zu den Unternehmen in Deutschland, die wirklich ernst machen, die Butter bei die Fische bringen und nicht dieses Rumgelabere, was man sonst in Deutschland kennt und dieses ewige Statements und hin oder her. Die machen das ganz konkret, die gehen da amerikanisch gesprochen all in und machen das super einig mit Nvidia und sagen, okay, nicht irgendwie verteidigen, defensiv sein, sondern das offensiv spielen, und wir wollen so ein Industriebetriebssystem bauen und machen. Und da haben sich zwei sehr gute Partner, vielleicht die zwei besten überhaupt, gefunden.
Nächste Story. Geht Mercedes auch all in? Nvidia und Mercedes Auto KI Story oder bald schon wirklich Umsatz? Nvidia will ja seine Drive AV Software in den neuen Mercedes CLA bringen. Also das Level 2 Point-to-Point Fahrerassistenten mit Rollout Perspektive im Jahresverlauf. Wie rechnest du das? Ist Automotive für Nvidia jetzt ein echter Umsatzhebel oder bleibt das auf Jahre hin ein Prestigeprojekt, weil Autozyklen langsam sind und die Verantwortung brutal?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass auch der Automotive-Sektor, also man muss generell sagen, und that's a long game. Jensen Huang spricht auch immer wieder davon, du musst Märkte überhaupt neu entwickeln. Also nicht in bestehende Märkte reingehen und anderen versuchen, Marktanteile abzunehmen, sondern neue Märkte zu definieren und zu entwickeln. Und da hat Nvidia einen sehr langen Atem. Also das geht zurück auf die Grafikkarten. Als sie vor über 30 Jahren mit Grafikkarten angefangen haben, hat jeder gesagt, was soll das überhaupt denn? Wozu braucht man das? Und wird sich der Spielebereich überhaupt so durchsetzen? Dann irgendwann hat Nvidia schon vor 20 Jahren voll auf das Thema AI gesetzt, wo jeder gesagt hat, was soll das Ganze? Wird doch nie funktionieren. Also die Naysayer waren immer da, oder diese CUDA-Plattform, dann die heute Nvidia ausmacht. Da hat Nvidia auch 10, 15 Jahre investiert, wo alle gesagt haben, sind die denn bescheuert, sind die denn blöd? Das ist vielleicht auch deshalb, weshalb wir in Deutschland auch wirklich keine Innovationen großflächig mehr hinbekommen, weil wir so überintelligent sind und immer alles besser wissen und im Vorhinein schon wissen, warum was und alles nicht funktioniert dann. Und das ist der Unterschied. Und das ist auch der Unterschied zu unserer Automobilindustrie. Also Nvidia nimmt hier den deutschen Autoherstellern die Butter vom Brot, indem Nvidia jetzt das als Set definiert, sozusagen als Autobetriebssystem und als die entscheidenden Chips dann, und sagt, okay, ja, wir sind Nvidia, wir liefern das, und wenn du das willst, kannst du das einbauen. Und jetzt sieht man noch eine Konsequenz. Man hat jetzt diese so einen Mercedes da gesehen, der da rumgefahren ist in San Francisco, autonom. Das ist alles nice to have, das ist alles schön, aber das wirkliche Businessmodell für autonomes Fahren findet nun wie folgt statt. Das findet in Märkten statt wie in China. Da läuft das Ding dann, ja, da muss man präsent sein, da ist das ein Markt, weil die Kunden das nachfragen, dann autonomes Fahren. Das findet statt in den Zentren im mittleren Nahen Osten, also wie Abu Dhabi, Dubai und so weiter dort. Und das dritte, wo es stattfindet, sehr großflächig sozusagen, sind die Ride Services dann, also die Services, die Robotaxi Services, also wie bei Uber, Lyft oder insbesondere Waymo oder Tesla. Und was die deutschen Hersteller haben zwei Dinge quasi nicht hinbekommen. A, sie haben diese Hard Software Plattform nicht geschaffen dann, da nimmt ihnen jetzt Nvidia das Butter vom Brot, und sie haben auch diese Plattform für Robotaxi nicht geschaffen, was dieser Riesenmarkt ist. Da gab es immer wieder auch so halbe Dinge, so ja, man macht mal einen Schritt vorwärts, dann wieder einen Schritt zurück. Da muss man halt all in gehen, auch über Partnerschaften. Genau das, was ich gerade zu Siemens gesagt habe, dann das haben die deutschen Hersteller aus meiner Sicht irgendwie lauwarm gemacht. Und deshalb ist es nichts Halbes und nichts Ganzes. Wenn ich jetzt quasi ein, wo jetzt auch Mercedes zurückgerudert ist, ein autonomes Fahrzeug dann bringe auf den deutschen Markt oder europäischen Markt und sage, das kostet jetzt, was weiß ich, 5.000 oder 10.000 Euro mehr, dann fragt einer, ja, warum soll ich das überhaupt nutzen dann? Dann hast du es wieder mit den Neinsagern auch von den konservativen Autonutzern in Deutschland und Europa zu tun, funktioniert also nicht. Was ist die Konsequenz? Sie sagen, autonomes Fahren funktioniert nicht, stellen wir erstmal zurück. Sozusagen falsche Conclusion, falsche Schlussfolgerung da.
Dann macht's Nvidia oder BYD.
Ja, und das heißt, die Gewinner von dem Ganzen sind Unternehmen dann, also es ist noch nicht sicher, ob sie es alle technisch wuppen oder hinbekommen, aber sehr wahrscheinlich, dass die Gewinner wiederum die Plattformunternehmen sind. Das heißt, eine Nvidia, eine Baidu in China, eine BYD, die du angesprochen hast, eine Xiaomi beispielsweise oder eine Alphabet mit ihrem Waymo-Service, die nach Europa, nach London und Co. kommen, mit ihrem Robotaxi-Service und vielleicht auch eine Tesla, wenn sie es so gewuppt bringen. Ja.
Nvidia hat Plattformen, Betriebssysteme quasi für KI, für Fabriken, für Chips und natürlich für Roboter. Das habe ich mir mal als Zusammenfassung gerade aufgeschrieben. Gehen wir weiter. Nächste Pressemeldung, die vor kurzem kam. Apple und Siri nutzt jetzt die Konkurrenz irgendwie indirekt. Also Alphabet-Technologie, kompletter Strategiewechsel. Apple und Google haben offiziell gemacht, dass Gemini-Modelle ja in die neue Siri-Version einfließen soll. Später, 2026. Das ist ein klarer Kurswechsel, nachdem Apple jetzt bei der Siri-Erneuerungen eben Verzögerungen hatte. Ist das Apples, wir holen uns jetzt den besten Motor von außen, oder ist das eine riskante Abhängigkeit von Alphabet, ausgerechnet bei einer Kernfunktion wie eben Siri? Und wer hat am Ende die stärkere Verhandlungsposition?
Bin bei der ersten Form dann zu sagen, Apple hat es irgendwie in der Formel 1 zu bleiben. Wir haben das letzte Mal über Formel 1 gesprochen oder Bilder verwendet. Apple hat das beste Chassis, das ist das iPhone, ja, und Betriebssystem und so weiter. Und Alphabet hat tatsächlich den besten Motor. Wird sich immer mehr rausstellen. Ich bin ja schon lange im Camp. Das kann man nachlesen in alten Ausgaben bei dir, bei anderen Sendungen, die ich gemacht habe oder selber geschrieben habe über die letzten 2 Jahre, wo ich immer gesagt habe, dann, ich war vor 2 Jahren auf dem Titel, glaube von der Zeitschrift Euro da, mit meinem Tipp, dass sich Alphabet verdoppeln wird dann, ja. Ich habe gegen die ganzen Naysayer dagegen gehalten. Jetzt wird es immer deutlicher, dass Alphabet quasi vor, ich habe immer gesagt, Alphabet kann vor lauter Kraft nicht laufen. Jetzt setzen sie das Ganze um mit einer brachialen Struktur und brachialen Form. Nageln sie das Ding runter, wie die Amerikaner sagen, nail it down. Da wird man dieses Jahr noch sehr, sehr viel sehen. Und diese Kombination macht sehr viel Sinn. Diese Kombination ist auch deshalb zustande gekommen, weil diese Wettbewerbsgeschichte mit dem Google Browser auf dem iPhone, das wurde ja letztes Jahr ad acta gelegt, weil man gesagt hat, ja, das Feld mit ChatGPT ist ja viel breiter. Alphabet bezahlt ja rund 10 Milliarden pro Jahr, dass sie den Google Browser, die Google Suche ins iPhone reinbringen können. Und es war ja historisch auch immer so, Apple hat versucht, eine eigene Suchmaschine zu machen. Es ist ihnen nicht gelungen und ist einfach die beste Paarung seit Beginn, seit es das iPhone gibt, diese zwei Dinge zusammen zu sehen. Die sind nicht weit davon weg, paar Kilometer nur im Silicon Valley. Diese Paarung macht sehr viel Sinn. Diese Paarung wird beiden meiner Meinung nach zu noch mehr Wert Schaffung bringen. Und Apple hat trotzdem Dinge an der Stange dann lokal mit ihren eigenen LLMs, die Entwickler nutzen können. Und trotzdem ist Apple dann durch den App Store offen. Das heißt, über den App Store läuft dann auch eine ChatGPT-Anwendung oder läuft eine Perplexity oder sonst was. Diese Mischung dann, dass ich mein eigenes iPhone so empowern kann, wie ich das für richtig finde, glaube, diese Rechnung wird ganz gut aufgehen.
Schauen wir mal Richtung Börse, die Betrachtung. Alphabet. Gigantische Marktkapitalisierung nach dieser Meldung. Aber was ist der nächste Kurstreiber? Also Alphabet hat ja durch den Apple-Gemini-Deal und die AI-Fantasie die 4-Billion-Marke geknackt und Apple zeitweise in der Bewertung überholt. Wenn man Alphabet schon mit 4 Billionen bewertet, was muss als nächstes geliefert werden, damit die Aktie eigentlich weiterläuft? AI-Monetarisierung, Research, Cloud, Waymo oder genau dieser Gemini als Standard auf 2 Milliarden Apple Devices Effekt.
Ja, Gemini ist quasi jetzt der wirklich der KI-Motor für die ganze Bandbreite, die es bei Alphabet gibt. Also Alphabet hat ja angefangen von der Suche über YouTube, über Google Maps, dann jetzt auch gestern veröffentlicht, das neue E-Commerce-Protokoll, was Amazon möglicherweise zu schaffen machen wird. Das heißt, ein offener Open-Source-Standard, der den Unternehmen wie Walmart und so weiter oder Visa unterstützen werden, dass ich dann direkt aus einem Gemini-Chatbot oder einer Suche direkt bestellen kann. Also sagen kannst, ja, ich hätte gern, also weiß ich, du bist ja Skilanglauf-Fan, ich hätte gern da neue Langlaufskier da oder neue Stöcke, was könntest du mir da anbieten? Du kriegst es und sagst, ja, und ich möchte es kaufen, dann geht es zukünftig frictionless, also direkt nativ. Dann wird es möglicherweise jetzt auf einmal Amazon wehtun, weil immerhin 40-50% aller Suchanfragen dann oder wo Leute nach Produkten suchen, geht über Google. Ja, dann haben sie dann das entsprechende Protokoll, dann haben sie Dinge wie Visa angebunden, wie Walmart angebunden und sie sind Open Source, also quelloffen, frei verfügbar. Let's see what happens dann an der Stelle, was da dann passieren wird. Ja, und dann darf man nicht vergessen, solche Dinge wie Waymo. Google macht die eigenen Chips. Bisher nutzen sie die Chips nur für sich intern. Wenn jetzt einfach Google mal der wirkliche Konkurrent von Nvidia ist, nicht AMD, ist nicht Intel oder sonst wer, sage ich auch seit Jahren, bete ich runter. Es ist Google. Es ist Google, die der härteste Wettbewerber sind. Und zwar nicht nur für KI-Chips, sondern auch fürs Quantum Computing. Auch das ist ein Riesending, wo sie unmittelbar davor stehen. Sie sind führend im Bereich AlphaFold, also Proteinforschung, Chemiebereich, dann in ihrer Cloud, dann wo die meisten AI-Startups oder zum Beispiel in Deutschland auch große Unternehmen wie eine Deutsche Bank oder Deutsche Börse nutzen die Google Cloud dann. So, also, und die wenigsten wissen, das wird man jetzt an den Quartalszahlen wieder sehen bei Alphabet, dass Alphabet einer der größten Investoren ist bei SpaceX, ja, und vielleicht der eine oder andere hat mitbekommen, zu welcher Bewertung SpaceX an die Börse will. Und Fidelity und Alphabet sind mal eingestiegen und haben da zusammen, glaube ich, 10% an dem Laden dann bekommen. Also was das bedeutet. Also das heißt, bei den nächsten Quartalszahlen wird man sicherlich da einen Sprung des Ergebnisses nach oben sehen, weil auch die Kapitalmarktbeteiligungen da neu bewertet werden und dann kommt es dazu dann. Ja. Und was ich immer auch sagte, auch letztes Jahr schon, some of the parts, also diese einzelnen Teile von Alphabet, wenn ich die einzelnen IPO machen würde, wären die alle viel, viel mehr wert als der Laden aktuell. Also nur nochmal für die Zuhörer, YouTube hat in den USA ungefähr doppelt so viel Sendeminuten, wo die Leute anschauen, wie Netflix dann, ja. Und der Content auf YouTube ist gratis, dann der muss nicht bezahlt werden, teuer wie bei Netflix dann, ja. Netflix kauft sich teuer ein dann jetzt wieder bei will irgendwelche weiteren Studios übernehmen. Das braucht Alphabet alles nicht.
Ja, okay. Und wie kann der Anleger nun profitieren? Was hast du denn für die Anleger zur Auswahl?
Ja, der Anleger kann über zwei Dinge bei uns eigentlich davon profitieren. Dann, das heißt, wir haben eigentlich den führenden AI-Index, denn und zwar seit 2017, ja, den Fontobel Artificial Intelligence Performance Index, also ganz genau hinhören, Fontobel Artificial Intelligence Performance Index, dann den gibt es seit 2017. Der hat sich mehr als vervierfacht in diesem Zeitraum und wir waren eben sehr früh dran bei den wirklich richtigen Playern, nämlich bei einer Alphabet, bei einer Apple, bei einer Microsoft, bei einer ASML, bei einer Netflix, bei einer BYD, bei einer Tesla dort. Also wir haben genau diese Unternehmen da drinnen. Das heißt, solche Unternehmen, die die Technologie herstellen, aber auch diejenigen, die diese Technologie nutzen und leveragen und hebeln. Zweiten Index, wenn wir das Thema Physical AI angesprochen haben, ist der Industry, Fontobel Industry 4.0 Performance Index, also Fontobel Industry 4.0 Performance Index. Den gibt es auch seit 2017, hat sich auch fast seit 10 Jahren sehr, sehr gut entwickelt, weil wir dort genau die Werte drin haben, zum Beispiel aus der Robotik. Fanuc, ein Beispiel aus Japan, großer Robotikhersteller, mit dem jetzt Nvidia in Japan auch all in gegangen ist, so wie jetzt mit Siemens, dann ist ein Beispiel. Siemens ist drin, Alphabet ist dort mit drin, solche Unternehmen dann, und das hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt in der Vergangenheit, hat sich auch vermehrfacht dann. Und diese Bereiche werden weiterhin, wenn man also nicht auf irgendwie spekulative Dinge setzt, sondern hier bei den Indizes sind die Anleger wirklich bei den marktbreiten, sehr guten Unternehmen dabei, ab und zu Hidden Champions dann, die sich so etablieren, rauskommen dann. Aber man hat da eben auch den notwendigen Sicherheitsgurt dann mit dabei.
Thomas, ich danke dir und an alle Hörer. Tja, ob die CES-KI-Show schon Umsatz ist, das entscheidet sich nicht in Las Vegas. Da gibt's die Ideen, sondern das Ganze gibt's dann in die Quartalszahlen. Und die Einordnung gab's von Thomas Rappold. Danke.
Gerne, Peter.
Mehr im Blog bei Fontobel, der Fon-Kanal.
Börsenradio Network AG.